Inspiration, Ideen, Impulse. Lichte Momente, der Podcast. Entscheide selbst über Sieg oder Niederlage. Volker Lichte steht mit dir am Start. Er ist ein Berater, Speaker, Trainer und bringt seine Erfahrung aus dem Spitzensport mit, damit du an dein persönliches Ziel kommst. Entdecke deine lichten Momente.
Ja, es ist wieder soweit. Eine neue Folge meines Podcasts Lichte Momente. Wieder per Zoom ist mir heute jemand zugeschaltet. Ich blicke relativ weit zurück. Ich blicke in das Jahr 2007, als ich da ganz gebannt vor dem Bildschirm saß. Und wahrscheinlich stand ich und habe das Halbfinale, natürlich alle Spiele vorher, auch das Halbfinale der Handball-WM mir angeschaut. Und da kam es zum 7 Meter und er hat ihn verwandelt zum Endstand von 32-31. Der Spielmacher und auch Kapitän. Ich meine auch Kapitän, aber das wird er mir bestimmt gleich sagen. Und es war das Wintermärchen. Das deutsche Team wurde Handball-Weltmeister und das ist, sag ich mal, mit Sicherheit der Höhepunkt gewesen in seiner Sportlerkarriere, aber er hat auch noch ganz viel andere Titel erreicht. Das wird er mir gleich auch alles selbst erzählen und was er schon erlebt hat. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass er heute bei mir zu Gast ist. Herzlich willkommen, Markus Bauer.
Hallo,
ja. Markus, schön, dass du dabei bist. Schön, dass du dabei bist. Und ich habe das ja eben auch schon mal angedeutet, das war mit Sicherheit so, ja, der Höhepunkt und das, was alle elektrisiert hat hier in Deutschland. Aktuell ist die Lage eine andere, wir haben auch wieder eine WM, können wir gleich zu kommen, aber so rückblickend, ja, ich denke mal, es war wahrscheinlich so für dich so der Höhepunkt, ne? Du war ja auch EM noch 2004, Europameister, Olympia hast du erlebt, beschreib nochmal kurz. Ich meine, die Frage wird dir schon öfters gestellt, aber beschreib nochmal kurz so die Zeit von damals.
Ja, die Frage ist immer wieder schön, weil man erinnert sich gerne daran zurück. Es war in der Tat das größte Erlebnis, das noch im eigenen Land erleben zu dürfen, die WM zu gewinnen. Die Straßen waren bumsvoll rund um Köln, in Köln, ja. Nach dem Finale vom Rathaus auf dem Balkon zu stehen.
Ja.
Das war schon gigantisch und die Euphorie, die da im Land war, war unglaublich. Ich glaube, wir hatten im Finale knapp 20 Millionen Zuschauer. Also das
muss man reinziehen.
Gigantisch. Also da waren auch mal die Handballer bekannt.
Ja, das war ja dann, es war ja kurz nach dem Sommermärchen. Das war ja das Verrückte, ne? Du hattest ein Jahr vorher das Sommermärchen mit den Fußballern, die nicht den Titel geholt haben. Und dann kamt ihr mit dem Wintermärchen. So, dann hat sich das Ganze in die Halle übertragen und nein, das war einfach eine Begeisterung und auch das noch zu sehen mit vollen Hallen, gut, ist im Moment das Gegenteil der Fall. Nichtsdestotrotz, sag ich mal, diese Begeisterung, was der Handball ausstrahlt, ja, das hat mir auch in Europameisterschaften oder auch bei Olympia auch noch erlebt. Also, da warst du ja auch dabei, ne? 2000 und 2004, richtig?
Und 96 war ich auch dabei.
Guck mal an, so weit zurück noch. War auch was Besonderes, dann noch mit anderen Sportlern, ne? Oder wart ihr isoliert? Oder wie war das bei euch damals?
Nee, wir waren im Olympischen Dorf, ganz normal. Und die Handballer waren sehr beliebt, weil sie als Team immer ganz gut funktioniert haben. Und der Großteil des Olympischen Teams sind ja viele Einzelsportler. Also wir hatten auch mal eine Olympiade. Ich glaube, da waren die Volleyballerinnen, die Hockey-Jungs, die Hockey-Mädels und wir waren die einzigen Teamsportarten, 2-4. Vielleicht auch 2000, ich weiß es gar nicht mehr.
Ja.
Und insofern kommt es natürlich sehr, sehr gut an bei den ganzen Einzelsportlern, wenn da eben ein Team ganz gut funktioniert oder Teams gut funktionieren, da orientiert man sich und hängt dann auch viel zusammen rum. War schon immer schön.
Ja, das Stichwort Team oder Teamstruktur werden wir mit Sicherheit dann auch gleich nochmal besprechen, weil das ja auch ein Thema ist, was uns da so jetzt so verbindet. Aber ich schlage jetzt mal die Brücke, sag ich mal, direkt jetzt auch zur aktuellen Zeit. Da bist du aktuell TV-Experte beim ZDF für die Handball-WM in Ägypten. Und wenn ich jetzt zurückblicke, was damals für eine Euphorie war, dann ist das jetzt schon eine andere Zeit. Klar, wir wissen alle, das ist jetzt gerade der aktuelle Stand, aber Hauptsache sie findet, glaube ich, überhaupt statt. Die aktuelle Situation, heute Abend das Spiel gegen Spanien, da geht schon um was, ne? Nach der Niederlage jetzt gegen Ungarn, ne?
Ja, ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Also wenn wir das verlieren, dann haben wir es nicht mehr in der eigenen Hand, ins Viertelfinale zu kommen. Insofern leichtes Spiel gegen den amtierenden Europameister. Also wir werden sehen.
Ja, Ja, nee, deswegen, das ist halt einfach jetzt andere Umstände. Aber du hast ja auch, sag ich mal, deine Zeit hinter dir, wo du als Trainer tätig warst, ja? Das war dann so, sag ich mal, schon das erste Mal. Ich meine, du hast ja auch schon während deiner Tätigkeit als Spielmacher oder als Kapitän hast du ja schon eine Mannschaft geführt. Aber als Trainer war es auch nochmal eine andere Erfahrung, mit Sicherheit mal in so eine Führungsrolle zu gehen. Wie war für dich so der Übergang, wenn wir mal ein Stück weit nochmal zurückblicken?
Lichte Momente, Impulse.
Ja, der Übergang war sofort. Also ich war ja gleichzeitig noch Spieler. Also ich habe die Europameisterschaft 2008 gespielt. Da war ich schon gleichzeitig Vereinstrainer in Lemgo und habe aktiv gar nicht mehr gespielt, also in dem Verein.
Ja.
Und dann sollte ich eigentlich noch die Olympiade machen in Peking, was aber denn der Verein nicht so als prickelnd empfunden hat, wenn der Trainer, der aktuelle Trainer, nicht bei der Mannschaft ist, sondern die Olympiade als Spieler bestreitet. Obwohl aus meinem Team damals in Lemgo waren, glaube ich, 9 Spieler, 8 oder 9 Spieler waren in Peking.
Okay.
Also hätte ich auch fehlen können. Aber es war schwierig, weil es ist schon ein ganz klarer Unterschied, ob du jetzt ein Spieler bist mit Führungsqualität oder ob du der Trainer bist. Ja, das ist schon ein großer Unterschied. Und ich habe am Anfang einfach zu viel vorausgesetzt, weil ich noch als Spieler quasi drin war und habe gedacht, wie ich es machen würde. Und klar ist, wenn du dann der Trainer bist, dann hast du einfach eine gewisse Distanz auf einmal zu den Kollegen oder zu den Spielern. Ja, das merkt man bei vielen Dingen. Also man merkt es auch im normalen Leben, dass auf einmal meine Frau als Frau des Spielers Markus Bauer einmal sehr nah mit allen anderen Frauen auch. Mit dem Tag, als ich Trainer wurde, hat sie quasi nicht mehr stattgefunden in dem Kreis. Ja, so
ja.
Kann man das sagen. Und so ist es auch als Trainer. Also du bist eine andere Person. Du bist der Trainer und der darf nicht mehr alles wissen und der darf nicht mehr, ist ja auch richtig. Also, aber ich habe das ein bisschen unterschätzt am Anfang.
Ja, du hast eine andere Rolle übernommen. Ne? Bei mir war es auch so. Ich war Verkäufer und auf einmal war ich Verkaufsleiter. Irgendwie, du bist irgendwie so Kollege und auf einmal bist du der Vorgesetzte.
Ja,
so, und dann erstmal wirst du anders wahrgenommen und dann wird auch gewünscht, oder du musst eine größere Distanz haben, aber das ist ja auch eine Veränderung insgesamt, ne, im Umgang. Also deswegen, ja, aber das sind ja alles Erfahrungen, die du auch gemacht hast, oder? Ich denke, das sind wichtig. Ne?
Also man lernt immer sehr viel dazu, wenn neue Situationen entstehen, wenn Neues auf einen zukommt. Und man muss nur bereit sein, eben das auch anzunehmen und versuchen, ja, damit umzugehen.
Ja klar, und das ist ja dann grundsätzlich so dieses Thema Weiterentwicklung, wie es ja dann auch weiterging. Ich sag mal, mit dem Handball bist du ja immer natürlich verbunden. Jetzt klar, TV-Experte, ich weiß nicht, wie du aktuell jetzt nochmal mit dem Ball noch in der Hand noch unterwegs bist oder eher wie das jetzt aktuell bei dir ist.
Ja, aktuell ist keiner außer den Profis mit dem Ball unterwegs. Also haben wir den auch zur Seite gelegt, aber wir haben da auch eine Charity-Mannschaft von ehemaligen Nationalspielern,
ja,
die versucht, in Nicht-Corona-Zeiten,
ja,
zwischen 5 und 10 Spiele pro Jahr zu machen, die im guten Zweck zugutekommen. Wir unterstützen weiterhin unseren ehemaligen Kollegen oder immer noch Kollegen und jetzt leider schwer verunglückt Joe Decker, den wir unterstützen mit solchen Spielen. Und das sind schon Sachen, da freuen wir uns alle, da treffen wir uns alle wieder. Und bisher haben wir uns auch sehr gut gehalten. Also der Ehrgeiz ist immer noch da.
Mhm.
Beide sind ein bisschen langsamer, aber wir erhöhen einfach den Kader.
Aber ihr spielt nach wie vor mit 6 oder erhöht ja auch die Anzahl?
Nein. Also wir spielen schon 6 gegen 6, aber die Spielzeiten, vorher waren wir ja immer, war man beleidigt, wenn man ausgewechselt wird.
Ach, jetzt meldet
man sich an, wenn man ausgewechselt werden möchte. Also es ändert sich schon ein bisschen.
Das dreht sich dann auch. Nein, ist doch klasse, wenn da die Verbindung noch da ist und man noch so das Spiel hat, ja. Nein, und deswegen, das war ja immer so die Entfernung, die ich dann zu dir hatte. Und dann haben wir uns letztes oder vorletztes Jahr auf der FIBO kennengelernt.
Ja, schon 2 Jahre her, ja.
Letztes Jahr gab es das ja gar nicht und davor die Jahr war noch die FIBO, die Fitnessmesse in Köln, genau. Und da ging es ja aktuell um deine Projekte, die du praktisch als Berater oder du entwickelst die Sportkonzepte für psychiatrische, wobei es sind keine richtigen Kliniken, aber vielleicht beschreibst du es mal selber. Und da in dem Zusammenhang hatten wir ja dann mit Matrix oder mit unseren Fitnessgeräten zu tun. Was ist da genau deine Rolle? Beschreib das mal kurz.
Ja, also es sind schon Kliniken. Also okay. Es ist eine Psychiatrie, Akutpsychiatrie für Psychosomatik und Psychotherapie und da spielt eben der Sport bei uns eine ganz führende Rolle. Also wir sind die einzige Klinik in Deutschland auf diesem Gebiet, die in der Spitze so ein Sportkonzept auf die Beine gestellt hat. Ganz eng vernetzt mit der Sporthochschule Köln, ganz vernetzt mit dem Spitzensport über USP. Und dann durch meine Person eben auch initiiert und aufgebaut, dass wir da sehr intensiv mit den kranken Leuten, Menschen arbeiten.
Okay, und dann praktisch so den Sport als Bestandteil der Rehabilitation anzusehen und da einfach auch da diese Impulse zu geben, ja?
Ja, Sport ist eines der wichtigsten Punkte, um eben bei diesen Krankheitssymptomen positive Ergebnisse zu erzielen. Und da geht es darum, sowohl um Entspannung, aber auch um intensivstes Training. Also wir starten oft mit einer individuellen Diagnostik, die man gleichstellen kann dem, was ein Olympiasieger oder Weltmeister macht, bevor er eben ins Training einsteigt, um eben zu wissen, wie ist der Stand, was braucht er, was kann man mit ihm trainieren. Und dementsprechend versucht man dann da auch intensivste Einheiten zu machen, also auch Reaktionen, Körpergefühl über intensivstes Training, regeneratives Training in der Natur. Wir machen sehr viel frei im Freien. Das sind einfach Dinge, die ganz extrem gut tun. Und dazu kommt dann eben noch das Ernährungskonzept, das eben auch aufgrund von Untersuchungen so aufgebaut ist, dass es eben positive bis zu 30% Verbesserungen einbringt bei psychischen Erkrankungen.
Ja, fantastisch. Ja, dieser ganzheitliche Ansatz, der ist wichtig, ne?
Ja, ist es. Das Training wird auch immer ganzheitlicher im Sport. Also wir brauchen ein breites Spektrum an allem und so ist es auch bei uns jetzt in der Klinik.
Ja, und ich muss jetzt auch dran denken, und das ist ja auch, denke ich, was du im Sport ja auch erlebt hast, dass da ja die Diagnostik enorm wichtig ist, ne? Zu sagen, genau. Mit wem habe ich es zu tun? Und da möchte ich mal die Brücke schlagen zu dem, was wir auch gemeinsam erarbeitet hatten, und zwar auch diese Biostrukturanalyse, dieses Struktogramm, was wir zusammen erarbeitet haben, wo du auch diesen Test gemacht hast, im letzten Jahr, wo es noch nicht zu Corona-Zeiten, wo wir uns da getroffen hatten. Und ich hier auch beschrieben habe, schon in einem der letzten Podcast-Folgen, dass es ja auch eine Art Diagnose ist oder Diagnostik, sage ich mal, auf eine andere Art und Weise, dass du ja auch lernst, erstmal dich selber zu diagnostizieren, was bist du für eine Persönlichkeitsstruktur, aber auch den Gegenüber. Beschreib mal kurz, Markus, wie war für dich so diese Biostruktur oder wie hast du die so wahrgenommen und gibt es vielleicht schon Praxisbeispiele, wo du damit umgegangen bist?
Also, wie habe ich es wahrgenommen? Ich hatte ja schon mehrere solche Persönlichkeitstests gemacht,
erzählt.
Und die sind ja ins Ähnliche gedriftet und das sehr Positive daran ist, dass man einfach sowohl erkennt, seine Stärken erkennt und seine Wahrnehmungen erkennt, aber auch ein Verständnis des Gegenüber bekommt, sehr gut bekommt. Und das zu filtern, also es ist immer eine Frage, was Sender, Empfänger, und wenn du weißt, was der Sender ist oder wer der Sender ist vom Charakter, vom Typ her, dann ist das Empfangen leichter und verständlicher,
ja.
Wie wenn man immer nur von seinem eigenen ausgeht,
ja.
Und denkt, ich bin der Empfänger und das, was der sendet, macht er gleich, dann bin ich oft nicht so einverstanden. Und dementsprechend erkennt man sehr schnell auch, wie man in das Gespräch und in die Antworten des Gegenüber gehen soll.
Ja, nee, du sagtest ja, du hättest das ja auch schon in anderer Form gemacht. Das ist ja auch jetzt gar nicht, dass man sagt, das ist jetzt die Einzigartigkeit. Das sind ja diese drei Farben, die es aus meiner Sicht sehr einfach machen und sehr praxisnah. Aber es ging ja um die eigenen Stärken und Schwächen. Ich denke mal, du schreibst ja auch, man erkennt ja aber auch dann so die Wirkung, die man hat, ne? Wie man auf andere wirkt oder wie andere einen wahrnehmen. Ich glaube, das ist nicht unerheblich, das kannst du bestätigen, ja, im Alltag, im Job, ne, oder?
Absolut, absolut. Also man denkt immer, der andere versteht einen nicht.
Ja.
Aber es ist ja ganz anders. Also das ist, vielleicht hast du nicht das ausgedrückt, was, dass der andere das so empfängt, wie du es gemeint hast. Ja? Und insofern finde ich das super spannend. Ich finde es super wichtig, auch für Strukturen in gewissen Teams. Das kann noch so ein, also wenn wir es auf den Sport beziehen, es kann der Superspieler schlechthin sein. Wenn der eine gewisse Persönlichkeitsstruktur hat, kann es sein, er bringt dein ganzes Team auseinander und du wirst nicht besser, sondern schlechter, obwohl der an sich auf dieser Position eine Obergranate ist.
Ja, ist ein gutes Beispiel. Ich denke mal, gerade so eine Teamstruktur auch im Sport, womit du dich natürlich extremst beschäftigt hast oder immer noch tust, denke ich mal, ist es ja genau entscheidend, dass man für gewisse Situationen oder auch Rollen eine gewisse Persönlichkeitsstruktur hat. Und ich denke mal, bei dir war es auch so, dass du auch sehr ausgleichend warst. Ne? Ich denke mal, du hast natürlich deine Emotionen, ich meine, du kennst dich, aber es war halt auch ein gewisser Ausgleich. Als Spielmacher oder als Kapitän ist es auch ein bisschen erforderlich, glaube ich, ne? So das zu balancieren, oder? Wie würdest du es sehen?
Lichte Momente. Balance.
Ich habe schon verstanden, das ganzheitlich zu sehen und habe dann auch mich nicht so wichtig genommen in manchen Situationen, damit einfach das große Ziel nicht in Gefahr kommt. Ich habe viele Situationen gehabt, wo wirklich Spieler gesagt haben, ich habe keinen Bock mehr, da reise ich lieber ab. Und dann habe ich auch mal in der Rolle des Kapitäns auch den Kontakt zum Trainer gesucht, und weil das wäre nie zum Trainer gekommen, ja, um da mal ein klares Bild zu geben, wie es so ist. Also manchmal funktioniert dann eben auch diese Kleingruppe nicht so, wie diese Gruppe funktionieren soll. Und dann bedarf es einfach ein paar Stellschrauben. Und das hat dann in dem Fall bei der WM super geklappt. Aber es gibt ja auch Beispiele im Berufsleben. Du stellst jemand ein und hast ein gewisses Arbeitsprofil, was der erfüllen soll. Dann stellst du den ein und dann hat er genau das nicht, was er für dieses Profil braucht. Also dann ist er eben fehl am Platz. Ja, und insofern wäre es vielleicht gar nicht schlecht, in manchen Situationen auch mal das zu nutzen. Ich weiß, dass gewisse Vereine, Trainer, auch Firmen solche Sachen machen, um einfach zu schauen, was fehlt mir denn, um einfach das Konstrukt verzahnter und nach oben zu bringen. Ja? Was brauche ich für ein Profil, Typ, der da rein soll?
Ja, super formuliert. Ich wollte gerade sagen, muss ich auf Aufnahme drücken, aber es läuft ja die Aufnahme. Nein, es ist klasse, was du sagst, Markus. Weil das ist ja dann oft diese Ergänzung von Teams, wo er sagt, da fehlt noch eine Position und was ist das optimale Profil? Neben den klassischen Fachkompetenzen oder den Fertigkeiten, die man hat, wie passt der als Typ rein? Und das ist eine Kunst, denke ich mal. Und das macht die erfolgreichen Teams aus. Und das erlebst du ja auch im Alltag jetzt in deinem Job, dass es da auch wichtig ist. Und aber ich denke mal dann halt auch so dieses, ich erkenne auch die Struktur des Gegenüber, das ist ja dann auch die wichtig, so die Menschenkenntnis, ne? Das ist ja für mich die Sozialkompetenz. Ne?
Wobei das, es wird es natürlich viel einfacher machen, wenn man so eine Persönlichkeitsstruktur einfach macht und ein kleines Bild kriegt, weil dann, ja. Dann erspart man sich viel Zeit.
Ja.
Ja, das ist schon so. Also in der Mannschaft kann das ja schon zum Verhängnis werden. Du denkst in den Gesprächen, das ist genau das, was ich suche, das passt. Aber dann unter Stress oder wenn jetzt zum Beispiel dann doch schon mal so ein kleines Alpha-Tierchen da ist und das ist zu annähernd ein zweites, du denkst aber der kann sich ein bisschen zurücknehmen und merkst dann auf einmal nach 8 Wochen und bist Trainer, der kann sich eben nicht zurücknehmen, jetzt knallt's bald, dann kann es für dich als Trainer ja auch zum großen Nachteil werden, wenn eben die zwei oder vielleicht sind es auch sind noch andere Ketten, die mit ins Spiel kommen, eben nicht funktionieren und dann bist du auf einmal nicht mehr am Platz am Trainer oder bist dann der Schuldige, weil der Spieler einfach noch vielleicht einen hochdotierten Vertrag oder sonstiges hat.
Ja, ja klar, nee, dann sind ja auch noch andere Interessen, die du gerade jetzt so beschreibst, wichtig, aber gerade das Thema Konflikte kann man ja so viel einfacher bewältigen. Also Thema Konflikte würde ich aufzeigen, Dann Thema Energie und Zeiteffizienz, was du gesagt hast. Man kann einfach auch Zeit sparen, weil die Abläufe dann viel runder sind, als wenn man irgendwo ständig Missverständnisse hat. Ne?
Und in unserer heutigen Zeit ist Zeit wirklich ein hohes Gut.
Jetzt gerade haben wir genügend Zeit. Aber umso mehr, glaube ich, jetzt aber auch die Zeit für einen selbst zu nutzen, zu sagen, okay, was kann ich jetzt in mich selbst investieren und wie kann ich mich weiterentwickeln? Weil dazu hat man ja auch die Zeit.
Auch, ja, und vor allen Dingen auch mit ungewohnten Situationen zu handeln und umzugehen. Also das ist ja auch eine Entwicklung und wir können ja auch, hört sich jetzt komisch an, aber man kann ja auch ein bisschen dankbar sein, dass man gesund ist und kann auch dankbar sein, dass man eine neue Situation erlernt oder mit einer neuen Situation umzugehen erlernt. Das ist ja auch viel wert. Also es gibt genügend Generationen, die immer in der gleichen Bahn laufen und vielleicht ein bisschen mehr Technik dazu bekommen oder sonstiges. Aber das, was wir hier jetzt machen, wie du vorhin gesagt hast, vor einem halben Jahr oder Jahr, hätte keiner gedacht, dass wir Podcast-Interviews, wir senden jetzt aus Mainz bei einer Handball-WM und es funktioniert auch. Also das sind alles Sachen, die dazu beitragen, dass man weiterkommt.
Nein, deswegen ja. Das ist ja genau dieser Punkt, dass man die Zeit auch so für sich nutzt, ne? Und wenn ich das vor einem Jahr gesagt hätte, Volker, du hast einen eigenen Podcast, du machst Zoom-Interviews oder machst irgendwelche Online-Speeches, ja, die ganzen Begriffe, da hätte ich das gesagt, nee, das gibt's nicht. Und das ist genau diese Weiterentwicklung. Und das heißt ja nicht, dass das andere wegfällt. Das kommt ja dann wieder dazu, wann auch immer.
Hoffentlich.
Ja, aber da haben wir ja auch gelernt, Markus, und das ist ja auch eine Erfahrung, wir können es nicht planen. Also ich bin ja auch gerade dabei, die großen Ereignisse für dieses Jahr, jetzt vorhin noch über die Europameisterschaft im Fußball gesprochen. Ja, wir müssen jetzt erstmal abwarten, wo findet sie statt und was auch immer. Ich glaube, das ist auch was, wo man Abstriche machen muss und sagen, ey, das können wir gerade nicht planen. Auch ungewohnt für dich, denke ich mal, ne? Ja. Also.
Das ist super interessant.
Nein, von daher denke ich mal, die Weiterentwicklung oder die Selbstinvestition ist wichtig. Das heißt, so beim Selbstmanagement, du hast ja zwei Söhne, eine Tochter. Ich sag mal, das ist ja auch irgendwo alles zu managen. Die spielen beim SC Freiburg beide, ne? Oder einer?
Nee, also die Tochter spielt.
Die spielt Handball.
In der dritten Liga und studiert in Schwäbisch Gmünd. Eifert der Mama nach und wird Lehrerin. Und für sie ist das, ich finde das so schlimm, wenn ich an meine Studienzeit denke, ich glaube, du auch, Volker. Hätten sie dich in der Sporthochschule eingesperrt, hättest du es nicht so spannend gefunden.
Nee.
Ja, und das ist in der Tat, also denen geht schon was flöten. Wenn ich jetzt überlege, 2021, ich kann auf keine Erstsemesterfete, keine Studentenfete, das ist alles nicht weg. Ich lerne vielleicht gar niemanden kennen, wenn du Single sein solltest, solche Sachen. Das ist ja schon nicht einfach. Also das, insofern ist sie aus dem Haus und macht es aber echt super. Einer ist im Internat in Freiburg, der spielt Fußball, und der andere ist so in dieser Anschlussförderung, auch trainiert auch in Freiburg mit, spielt aber beim Partnerverein in Radolfzell.
Ja.
Also das ist alles organisiert, aber auch da ist unterschiedlich. Der eine wird unterstützt im Internat, weil da eben auch Lehrer vor Ort sind, die dann die Jungs begleiten, aber müssen auch viel online machen. Der Kleine ist zu Hause und G8, 7. Klasse, Gymnasium, hat ganz normal Unterricht momentan von 7 Uhr bis 13 Uhr, aber eben so wie wir zwei jetzt sprechen.
Ja, und dann finden parallel schon mal irgendwelche Videokonferenzen statt, zumindest ist es auch bei mir so, wo man sich organisieren muss und ganz neue Situationen hat. Und das, wie du schon sagtest, das sind echte Herausforderungen. Und jeder geht ja auch anders damit um. Ne? Das ist ja auch zu sagen, gerade in dem Alter, mein Sohn ist jetzt 17 geworden, wie du sagst, da will man ja eigentlich auch was anderes machen, als mit dem Vater, ne, oder mit der Freundin irgendwie in der Bude rumhocken. Deswegen, ich glaube, das ist schon eine Herausforderung für uns alle. Aber ja, wie es immer so heißt, jetzt da müssen wir durch, und wenn man uns dadurch auch noch, wie du sagst, dankbar ist für die Situation, dann ist es ja auch was Positives. Ja,
dankbar,
ne?
Ist vielleicht jetzt zu hart ausgeht, aber schon das als Chance nutzen, eben zu entwickeln, Neues zu verstehen und sich für sich weiterzuentwickeln. Ja,
nee, das ist für mich auch ein ganz entscheidender Punkt. Und Auch beim Thema Weiterentwicklung. Ich meine, du hast ja auch nochmal investiert, weil du hast jetzt ja auch von uns, von Matrix, ein Heimgerät oder insgesamt, ne?
Was ich wolltest du? Ich könnte ja sagen, viel zu teure Geräte, ja, aber es ist ja nicht so.
Du, Preis-Leistung. Preis-Leistung. Wir holen das auch wieder ab, wenn du nicht trainierst. Ich habe ja da so einen Kilometerzähler drauf. Also du denk mal nicht, dass du das behalten kannst, wenn du nicht genug da ruderst. Ne?
Und ja, dann, wie viel habe ich denn? Guck mal drauf, wie viel schon drauf ist.
Ja, ich muss jetzt klar mit meinen Unterlagen hier schauen. Nein, ich meine, das ist auch wichtig, die Bewegung, der Sport. Ich meine, die Natur hast du bei dir, ne, ist ja auch schön, wo du wohnst, was ich da so mitkriege. Ja,
kann man es aushalten, ist schon so. Aber das Wetter ist eben nicht immer so, dass man permanent draußen sein kann. Wir haben jetzt zwar einen Hund und müssen raus, also von dem her kommen wir da auch auf unsere Zeiten. Aber es macht auch Spaß, innen drin so einen kleinen Fitnessraum zu haben, mit einem Ergometer, mit einem Ruderergometer, mit dem Crosstrainer, und das passt doch alles, das ist alles super. Ja. Und da sind wir super happy. Und die Jungs waren ja jetzt ja auch viel zu Hause und die müssen ja auch was tun. Also der aus Freiburg, der hat da Trainingspläne gehabt, der war froh, dass wir so einen Raum haben und das alles machen konnte.
Und dann habt ihr schön mal zusammen trainiert, oder er läuft ja weg, wenn er draußen ist.
Innen drin, ne? Geht es ja, aber wenn er dann irgendwelche Läufe draußen kriegt, da muss der Papa also passen. Das geht nicht.
Bei mir ist immer so, wenn mein Sohn sagt, Papa, ich muss mal regenerieren, mal auslaufen, dann ist das für mich Höchsttempo. Also ja, so.
Da wird schon hin.
Nein, aber kann man sich ja anpassen. Nein, aber ja, das ist einfach ein Spiegelbild auch gerade, sag ich mal, so der Fitnessbranche. Ne? Die Studios sind zu. Das heißt, wir haben auch immer mehr Sportler. Die ich halt auch bediene dann mit unseren Geräten, oder die auch sagen, okay, wir müssen jetzt Lösungen für zu Hause finden. Vielleicht macht das Ganze auch flexibler in der Wahrnehmung, was Fitness angeht. Wir hoffen einfach, dass wir da weitere Projekte machen und wir beide da auch gemeinsam demnächst uns wieder treffen können. Ja, um dann
die
einfach.
Kliniken sind geplant, also.
Ja. Da bin ich ja dabei. Da komme ich ja dann, ne, Markus? Nein, das machen wir.
Ich an.
Ich gebe alles. Und ich freue mich, wenn wir uns dann wieder live sehen. Markus, eine Frage noch zum Abschluss, die ich immer sehr gerne stelle. Mein Podcast Lichte Momente, so heißt er ja. Was sind für dich denn so diese lichten Momente, die du jetzt in dieser Zeit hast, oder wo du sagst, du hast es eben schon ansatzweise mal beschrieben, aber vielleicht kannst du es noch mal konkret beschreiben. Was sind für dich aktuell so Lichtmomente oder so?
Ja. Also ganz ehrlich, Lichtmomente momentan ist, wenn wir mit der ganzen Family was zusammen machen können, wenn wir uns sehen. Also Weihnachten war sehr intensivst bei uns, das hatten wir schon lange nicht mehr, dass wir da im engsten Kreis zusammen Dinge unternommen haben, unterwegs waren, also unterwegs immer im Rahmen dessen, was erlaubt, aber als ein Haushalt war das eben möglich, und insofern ist das für mich momentan so eins der lichtesten Momente, und andere sind eben auch, wie vorhin beschrieben, in meinem jetzigen Job, wenn man da eben Dinge auf den Weg bringen kann, die wirklich nachhaltig und gut sind für jeden Einzelnen von uns, ob gesund oder ob eben mit Problemen belastet, kann man da viel bewegen.
Ja, klasse. Sehr schöne Abschlussworte. Markus, vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit. Dann drücken wir heute Abend mal die Daumen, dass das gegen Spanien gut ausgeht.
Beide.
Ja, beide, also alle vier. Und ja. Und wir sehen uns dann irgendwann wieder live vor Ort, wo auch immer.
Da freue ich mich drauf.
Ich freue mich auch drauf.
Bald.
Alles klar, Markus. Danke dir.
Danke.
Ciao.
Lichte Momente, der Podcast. Für mehr lichte Momente einfach dranbleiben. Volker ist schon in der nächsten Folge wieder am Start.